ETF-Sparpläne sind definitiv das interessanteste Produkt, um fürs Alter vorzusorgen. Und ihr wisst ja, wir sind dem ETF-Sparplan auch sehr, sehr wohlgesonnen und haben dazu auch wieder eine Studie veröffentlicht, zu der uns BlackRock beauftragt hat, um wieder zu gucken, wie hat sich der ETF-Sparplanmarkt in Europa entwickelt. Und diese Zahlen werde ich dir jetzt vorstellen, aber nicht alleine. Nein, ich habe mir auch Christian Biemüller von BlackRock eingeladen. Er leitet dort den Vertrieb für digitale Plattformen in Europa. Und wenn du mal wissen willst, was der Marktführer zum Thema ETFs zu diesem Thema ETF-Sparpläne zu sagen hat und was wir in der Studie herausgefunden haben, dann solltest du dir dieses Video unbedingt anschauen. Viel Spaß. So, bevor es jetzt aber in unser Gespräch geht, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Der neue Extra ETF Portfolio Tracker ist da, das perfekte Tool für alle, die ihr Vermögen nicht nur beobachten, sondern wirklich verstehen möchten. Egal, ob du mehrere Depots bei verschiedenen Brokern hast, wissen willst, wie viel Apple, Microsoft oder Tesla wirklich in deinen ETFs stecken oder du herausfinden möchtest, ob du unbewusst Klumpenrisiken hast, der Portfolio Tracker zeigt es dir. Visuell, datenbasiert und natürlich vollkommen intuitiv. Mit unserer einzigartigen X-Ray-Funktion, dem detaillierten Performance-Analysen, dem Dividendenkalender und der automatischen Synchronisierung deiner Depots hast du alles im Blick und das ganz ohne Excel-Chaos. Am besten probierst du den Extra ETF Portfolio Manager direkt mal aus. Du kannst dich bei uns auf extraetf.com kostenlos anmelden und danach dein Vermögen wie ein Profi verwalten. Den Link und auch nochmal weitere Informationen zum Extra ETF Portfolio Tracker, den findest du natürlich wie immer in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß und interessante Informationen in unserem heutigen Talk. Ja, Christian, hallo. Schön, dass du heute bei mir hier im Studio in München bist. Wir haben ja ein Lieblingsthema von uns beiden heute zu besprechen. Nicht nur von uns, sondern von einer ganzen Menge Menschen, auch in Deutschland. Es geht um das Thema ETF-Sparpläne.
Ja, vielen Dank erstmal, Markus, für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir sprechen können und auch, dass wir jetzt gemeinsam das Thema auch die Woche schon begleitet haben auf einer Veranstaltung von uns.
Ja, wir waren schon in Brüssel zusammen. Ganz toll war das. Ich war das erste Mal in Brüssel und gut, man muss fairerweise sagen, man hat nicht allzu viel gesehen. Kurz rein ins Hotel und wieder raus. Aber trotzdem, wir waren zusammen in Brüssel. Und worum geht's? Es geht eigentlich um diese Studie. Wir, Extra ETF, haben in eurem Auftrag eine Studie erstellt zum ETF-Sparplanmarkt in Europa. Ich meine, in Deutschland ist das Standard. Jeder kennt ETF-Sparpläne, wird bei jeder Bank angeboten. Aber in Europa ist es ja ganz anders. Und deswegen habe ich mir gedacht, lade ich dich auch mal heute ein, damit du mal erzählst, wie das so aus deiner Sicht in Europa so läuft und warum der Sparplan ein Exportschlager ist.
Der ist wirklich auch schon bekannt außerhalb von Deutschland, das muss man sagen. Also wir reden jetzt nicht hier, dass wir erst an den anfänglichen Zügen sind, weil ich glaube, in den letzten Jahren hat sich schon sehr, sehr viel getan. Und vor allem das Wachstum kommt auch schon außerhalb vom deutschen Markt bei ETFs. Deswegen sind wir auch so begeistert, immer die Studie gemeinsam mit dir auch auf den Markt zu bringen, dass wir auch zeigen können, was in anderen europäischen Ländern passiert.
Ja, wir haben ja angefangen 2014 zum ersten Mal bei den deutschen Brokern so anzufragen, ob die uns mal Zahlen nennen können. Und dann haben wir das mal monatlich gemacht. Und dann haben wir, glaube ich, vor 2 Jahren war das, haben wir gesagt, jetzt lass uns das mal nach Europa heben. Schauen wir uns doch vielleicht ganz kurz zum Start mal die aktuellen Zahlen an. Und zwar haben wir gesagt oder haben wir ermittelt vielmehr, dass jetzt zum Jahresende 2025 die Zahl der ETF-Sparpläne in Europa 15,1 Millionen Stück war. Und das ist natürlich ordentlich.
Und wenn man das vor allem vergleicht, wo wir vor einem Jahr waren, und da hatten wir, wie du gerade schon angesprochen hast, das erste Mal auch die europäischen Zahlen mit zusammengefasst, mit Playern außerhalb vom deutschen Markt, da waren wir bei 10,8 Millionen monatlicher Sparpläne, jetzt 15,1, ein Wachstum von fast 40%, was wirklich unglaublich stark ist, innerhalb von einem Zeitraum von knapp über einem Jahr. Also wirklich beeindruckend. Und wir sehen halt, es wird immer mehr das Ankerprodukt bei Privatanlegern. Nicht jetzt nur im deutschen Markt alleine, sondern auch wirklich außerhalb in Ländern, wo der ETF-Sparplan immer mehr Einzug gewinnt.
Wir haben aber auch festgestellt, dass das Sparvolumen, was in der Summe mit 22,7 Milliarden im letzten Jahr auch riesengroß ist. Aber es wächst nicht so stark wie jetzt die Anzahl der Sparpläne. Das heißt, die Rate sinkt oder die durchschnittliche Sparrate sinkt?
Also man muss dazu sagen, dass natürlich viele Anbieter jetzt in den letzten Jahren diese Summe des Einstiegs gesenkt haben. Also am Anfang, als wir ETF-Sparpläne das erste Mal beobachtet haben, da waren Sparplanraten ab 50 oder 100 Euro Minimum erst möglich. Jetzt inzwischen bieten viele an, ab einem Euro kann ich einsteigen. Das heißt, diese Minimum-Investments sind deutlich nach unten gegangen. Nahezu kein Minimum ist mehr notwendig. Und ich glaube, man muss auch dazu sagen, dass es halt einfach auch jetzt Lösungen gibt, die diesen Sparplan nochmal beschleunigt haben. Also Roundup-Investing, ich kann im Prinzip aufrunden und den Aufrundeteil dann sozusagen in den Sparplan investieren. Oder ich kriege ein Saveback. Das ist auch im Prinzip eine Maßnahme, die mehrere digitale Vermögensplattformen oder Investmentplattformen anbieten, die dann auch in den Sparplan investiert werden. Und jetzt natürlich im letzten Jahr war auch der Start von dem ganzen Thema Kinderdepots, Kinderinvestment-Accounts mit ETFs und Sparplan natürlich auch neu und gerade eine komplett neue Zielgruppe, die neu in den Markt gekommen ist, die vielleicht erstmal mit kleineren Volumen startet, führt natürlich jetzt dazu, dass die Gesamtsparplanrate etwas nach unten gegangen ist. Aber wenn man drauf guckt, ist ja nicht so viel. Also von 136 auf 125, die Zahl, die du ermittelt hast.
Ja, genau.
Aber ich glaube, das steht in dem Kontext, dass wir einfach eine noch breitere Zielgruppe erreichen kann, dass man die erreichen kann mit ETF-Sparplänen und dann natürlich auch die reduzierten Einstiegsvolumina.
Jetzt kann man sich ja vielleicht fragen, wie kommen wir eigentlich auf die Zahlen? Vielleicht sollte man das mal erörtern. Ich meine, ich weiß, wie ich auf die Zahlen komme, aber das ist ja schon relativ spannend, weil zum einen gibt es viele Broker, die uns Zahlen melden. Das heißt, da können wir recht gut nachvollziehen, wie sich das entwickelt. Und da zu dem Thema Sparplanrate wollte ich noch ergänzen, nämlich da sieht man extreme Unterschiede. Also es gibt wirklich Broker, da ist es eher im Bereich von um die 100 Euro. Ja, bei manchen Brokern ist es 500 Euro. Also da sieht man auch so ein bisschen, ja, vielleicht welche unterschiedlichen Zielgruppen, die das da so ansprechen. So. Aber es gibt ja auch Broker, wie die großen Broker in Deutschland, Scalable und Trade Republic, die ich immer anbete sozusagen, dass sie uns mal Zahlen liefern, tun sie aber nicht. Und jetzt haben wir mit einem Partner, XYT, eine clevere Maßnahme vorgenommen. Und zwar werten wir jetzt die Börsenumsätze aus. Und da sieht man immer schön an den Ausführungstagen der Sparpläne, dass da in bestimmten ETFs eben die sehr nach oben gehen. Und auf Basis dieser Daten können wir eben dann ein sehr, sehr gutes Bild über den Markt darstellen. Und ja, deswegen freuen wir uns da eben, dass wir da ja so eine tolle Entwicklung auch darstellen können, weil eben die Zahlen sehr, sehr gut sind.
Absolut, wobei natürlich idealerweise das Ziel wäre, dass du alle Zahlen von den Anbietern anonymisierst.
Wir können uns auch europaweise selektieren.
Und ja, weil ich glaube gerade dieser Breakdown, wie wir sagen, auf die einzelnen Länder und wo kommt natürlich die Nachfrage her, das könnt ihr jetzt auf diesen Basis natürlich nicht ermitteln. Das wäre natürlich schon auch charmant, wenn man das vielleicht langfristig hinbekommen könnte. Wir haben ja auch eine andere Studie gemacht, zu der kommen wir vielleicht auch noch mal kurz, um das ETF-Anlegerverhalten, das ist die People and Money Survey von BlackRock, die wir natürlich auch oftmals jetzt gerade auch in dem Sparplan-Kontext mit zu den Nachfragekriterien heranziehen, wie sich das ETF-Anlageverhalten in einzelnen Ländern entwickelt hat. Und da haben wir halt diesen Breakdown, diese Durchsicht auf die einzelnen Länder.
Natürlich auch der französische Anleger, der deutsche Anleger, exakt, und so weiter.
Ja. Exakt. Und das ist natürlich jetzt in dem Fall eher Kontinentaleuropa gesamt. Es ist aber sehr aussagekräftig durch die Zahlen. Aber vielleicht wäre so ein Kontext, nochmal in den einzelnen Märkten nochmal dezidierter reingehen zu können, natürlich
noch besser.
Noch besser.
Ja, wir müssen da ein bisschen gemeinsam an den Emittenten arbeiten. Ich bitte ja immer schon und fordere auf, aber es ist natürlich in jedem Institut anders und viele haben auch nicht so, sagen wir mal, jetzt den unmittelbaren Need für sich selbst erkannt. Aber ich glaube, und das sieht man eigentlich oder hat man gut gesehen im deutschen Markt, Transparenz hilft dann auch, das Produkt zum Beispiel bei anderen Medien oder bei Verbraucherschützern besser zu positionieren. Und der ETF-Sparplan ist ja ein super einfaches Produkt, was wirklich kaum Nachteil hat. Ja.
Ich glaube, es geht auch einher mit dem Markt. Als du angefangen hattest, du hast jetzt berichtet, 2014 hast du das erste Mal die Zahlen zusammengetragen. Da waren es natürlich noch viel, viel weniger Anbieter, die ETF-Sparpläne in dem Markt jetzt angeboten haben. Und es wird natürlich immer mehr durch neue hinzukommende Anbieter, durch etablierte, die in andere Länder gehen. Das wird natürlich auch komplexer und größer. Nicht nur die Anzahl steigt, sondern natürlich auch das Angebot in der Breite steigt mit mehr Anbietern. Es wird natürlich schwierig, diese kompletten Zahlen auch zusammen zu aggregieren. Aber ich glaube, es ist gerade wichtig, so wie du jetzt auch erzählt hast, Wege zu finden, wie man an diese Daten auch herankommen kann und die natürlich dann auch in der Methodologie ausrechnen und auswerten kann. Das ist extrem wichtig, weil ich glaube, nur dann, wenn man als Gesamtes diesen Markt überhaupt auch zeigen kann und diese Dynamik dahinter, das hat einen unglaublichen Vorteil. Also ich glaube, mit der Studie und mit den Zahlen, die du ermittelt hast, glaube ich, ist es schon mal
eine gute Ausgangslage.
Exakt.
Du hast schon eure People and Money Studie angesprochen, vielleicht da nochmal, weil da auch so ganz beeindruckende Zahlen eigentlich drin sind. Man sieht quasi von jedem Land in Europa, wie viele ETF-Anleger es schon gibt, wie viele die Wachstumsraten sind, was man da erwartet. Kannst du da so ein paar Zahlen vielleicht nennen, wo dir gerade so besonders im Kopf gibt?
Also ich glaube, das Interessanteste ist natürlich auch immer so ein Blick nach vorne mit der Erwartungshaltung über die nächsten 1-2 Jahre. Ja. Und ich glaube, das Schönste ist auch wirklich zu sehen, die Entwicklung breit über den Markt. Deutschland ist der größte Markt in Europa bei ETF-Investoren. Aber dass gerade Märkte wie Frankreich, Italien, auch Spanien extrem aufgeholt haben in den letzten, sage ich mal, 12 bis 24 Monaten. Auf der anderen Seite der Blick nach vorne ist, dass wir fast 9 Millionen neue ETF-Investoren erwarten über einen Zeitraum von 12 Monaten. Das ist auch wirklich ein sehr, sehr spannendes Bild, weil ich glaube, das verdeutlicht nochmal, was für Potenzial wir überhaupt noch vor uns haben.
Warum ist das so? Warum glaubst du, dass so viele Anleger sich immer mehr sozusagen dem ETF öffnen? Ich meine, auch Deutschland, wir haben jetzt viele Probe gesprochen, aber Deutschland ist ja auch noch eine Riesenanzahl an neuen Leuten, die sozusagen sich für den ETF begeistern.
Also ich glaube, es ist einerseits das Angebot an sich, also die Palette des Angebots. Es gibt immer mehr Anbieter in den Märkten, die ETFs als Kernbestandteil in ihr Angebot integrieren, ob das Sparpläne sind oder generell ETF-Anlagelösungen, ich nenne es jetzt mal so, oder auch Zugang zu vergünstigten Preisen. Auf der anderen Seite aber auch der ETF als an sich, als Produkt, wenigstens. Es gibt neue Lösungen. Jetzt kommen sehr stark aktive ETFs zum Beispiel im Markt, bieten neue konzeptionelle Umsetzungsmöglichkeiten. Es gibt auch Anbieter, die im Markt natürlich mit neuen Produktpaletten oder neuen Produktergänzungen agieren. Ich glaube, es sind zwei Seiten. Es ist einmal der ETF-Markt an sich mit Produkte und natürlich dem Setup der Strukturen. Auf der anderen Seite aber die Angebotsvielfalt. Neue Anbieter bieten ETFs an, ETF-Lösungen und vor allem sie stellen den ETF mehr in den Fokus für Privatanleger. Und gerade in diesem digitalen Vertriebskanal sieht man das natürlich sehr deutlich, dass hier der Schwerpunkt von vielen Anbietern inzwischen über ETFs geht.
Ich habe ja auch ein Video schon mal zu der Studie gemacht vor 1-2 Wochen und da hat mich ja eins besonders gefreut, dass da war so eine Frage, über welche Kanäle informieren sich die Leute und da sind quasi wir andere auch, ich gebe es zu, aber wir als extra ETFs zumindest mal auf Platz 1 gestanden, das hat mich sehr gefreut.
Ich glaube, der ganze Teil Education ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein dazu bei diesem Angebotspalette. Nicht nur die Produktanbieter ergänzen, sondern sie betreiben natürlich auch extrem viel auf ihrer Plattform oder mit in der Partnerschaft mit Anbietern wie euch oder Finfluencern, natürlich auch Portalen zusammen, sehr, sehr viel mehr rund um Content zu investieren, also zum Investitionsbedarf, aber auch zu den Investmentlösungen wie ETFs und kreieren natürlich eine extrem hohe Nachfrage im Markt, auch durch diese Angebotsvielfalt. Also Education ist sehr, sehr groß und ich glaube, dass diese Informationsmöglichkeiten inzwischen halt viel, viel breiter sind wie noch vor einigen Jahren. Diese Transparenz, dass natürlich auch Kunden auf die Preisstruktur der Produkte gucken und natürlich diese Entwicklung rund um Preisstruktur auch mehr Bewusstsein erlangt hat, warum dann natürlich auch Privatanleger sich selbst viel mehr selbst informieren. Also ich glaube auch diese ganze Wissenskultur, gerade auch bei der jüngeren Generation rund um die Produkte und Investmentwelt hat unglaublich stark zugenommen.
Wenn du jetzt in Europa unterwegs bist und dann die Banken da besuchst und gibt es ja auch Fintechs, gibt es lokale Broker, wie ist da so deine Stimmung? Also sind die eher interessiert an dem Thema? Schauen die nach Deutschland, sehen da, oh, da ist aber einiges los im ETF-Bereich. Wie wird das, was wird das für einen Einfluss auf unseren Markt haben oder sind die eher verhalten?
Also ich glaube, Deutschland ist schon von, wenn man den europäischen Markt sich anguckt, hat das größte Potenzial vom Wachstum, wie du angesprochen hast, noch im Markt, aber auch natürlich die größten Zahlen durch die letzten vergangenen, ich nenne es jetzt mal 8 bis 10 Jahre und der Entwicklung rund um diese ETF-Retail-Investing-Adoption. Sehr, sehr viele gucken auf Deutschland, aber sehr, sehr viele merken auch im lokalen Markt durch diese Expansionen von internationalen Anbietern, dass natürlich viel, viel mehr Angebote entstehen mit attraktiven Preisen, die sie auch selbst herausfordern. Und daraufhin entstehen natürlich auch Ideen, natürlich aber auch im Wettbewerbsdruck neue Angebote, die viele Anbieter natürlich auch entwickeln aufgrund von einer neuen Situation. Ich glaube, gerade diese Expansion von diese paneuropäische Expansion von den digitalen Investmentplattformen hat unglaublich zugenommen. Also man weiß ja, innerhalb der EU kann ich mit meiner Lizenz in ein anderes EU-Land passporten und das Angebot auch anbieten. Gerade das hat extrem viel Bewegung in den Markt gebracht. Und ich glaube, die meisten lokalen Anbieter schauen aktuell auf dieses internationale Setup von den Anbietern, die wirklich in mehreren Ländern aktiv sind. weil die natürlich auch dann natürlich lokale Angebote für diverse Länder anbieten, aber halt auch von diesem Vielfalt und von dieser Expansion einen großen Skaliereffekt haben.
Das stelle ich mir relativ schwierig vor, wenn ich so eine alteingesessene Bank bin, ich habe selber mal in der Bank gearbeitet, mit relativ starren Strukturen, sage ich mal. Und da ist es ja oftmals dann ein Technikspiel, eine Sparplanrate für 1 Euro kostengünstig abzuwickeln oder Bruchstücke ist ja auch immer so ein Thema. Das ist schwierig, oder?
Also wir sehen natürlich, dass diese ganze Wertpapierinfrastruktur unglaublich gefragt ist. Also das ganze Thema, wie kann ich kostengünstig Wertpapiere abwickeln, clearen, settlen? Wie bündel ich überhaupt diese ganzen Prozesse? Das ist natürlich schon eine Herausforderung. Ich glaube aber nicht mal jetzt abhängig von dem ETF an sich, sondern generell in dem Retail-Segment, weil natürlich immer mehr auch kostengünstig ist. Der Druck ist, kostengünstig zu arbeiten. Wir sehen natürlich, das ist ein herausforderndes Umfeld und gerade für, ich sag mal, auch Anbieter, die vielleicht vorher nicht so in diesem Online- und Digital-Segment unterwegs waren, natürlich sehr, 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 sehr schwierig auch teilweise umzusetzen. Aber wir sehen auch, es gibt diverse Möglichkeiten, es selbst zu machen oder zu partnern oder sich auch vielleicht mit einem Anbieter zusammenzuschließen. Also gibt es ganz unterschiedliche Szenarien. Ich glaube, es ist einfach berechtigt, dass eine Vielzahl auch von den Banken, wie du jetzt angesprochen hast, oder traditionellen Anbietern sich mit dem Thema jetzt auseinandersetzen, weil sie merken, dass diese jüngere Generation an Investoren sehr, sehr stark über digitale Vertriebskanäle agiert.
Ich kann mir vorstellen, wie der deutsche Sparplanmarkt oder auch Online-Brokerage-Markt sich entwickelt hat. Am Anfang waren es die klassischen Direktbanken, die man so kennt, Comdirect, Consorsbank und so weiter. Die haben sich dann ja auch verbessert sozusagen, die sind günstiger geworden, die Sparraten sind niedriger und erst relativ spät sind dann die Neobroker, Trade Republic, Scalable und so weiter gekommen. Das heißt, der Markt hatte da schon eine gewisse Größe und die Broker haben das nochmal befeuert. Aber wenn diese Neobroker jetzt in die europäischen Länder expandieren mit ihrem Setup, der quasi schon durch den gesamten deutschen Markt optimiert wurde durch den Wettbewerb, dann treffen hochmoderne, günstige, sehr skalierbare Geschäftsmodelle auf traditionelle Banken, die noch gar nicht so weit in der Entwicklung sind. Das ist halt schwierig, ne?
Oder du hast jetzt Beispiele skizziert, so diese Online-Broker der ersten Stunde vielleicht, auch hier in Deutschland. Ich glaube, die gibt es aber in anderen Ländern auch. Und es ist berechtigt zu sagen, die sind ja nicht nur in Deutschland, sondern wir sehen das in anderen Ländern auch, wo es die lokalen Anbieter gibt. Vielleicht nicht in dieser Vielzahl, eine Größe. Deutschland ist einfach auch das größte Land. Die gibt es natürlich dort auch. Aber die internationalen Angebote jetzt fordern natürlich auch die etablierten und, lokalen Anbieter auch heraus. Ich glaube, in dem Kontext, viele entwickeln sich zu so einem One-Stop-Shop, wie man sagt. Also wir sehen natürlich auch viele Neobanken, nenne ich es jetzt mal, die vorher eher auf Sparen und reines Girokonto und Karte gesetzt haben, die natürlich jetzt auch mehr Richtung Investments gehen. Wir sehen natürlich auch Broker, die mehr Richtung Sparen und Girokonto und Karte gehen. Also man versucht natürlich den Kunden komplett holistisch mit einem One-Stop-Shop einer Palette sozusagen mit unterschiedlichen Services abzudecken. Und da ist vielleicht auch die Entwicklung langfristig hin, ein breiteres Service-Package, wo Investments und Banking und Saving zusammenkommt.
Jetzt gibt es ja auch noch ein Thema in Deutschland, das es in anderen Ländern auch schon gibt. Das ist hier dieses Altersvorsorge-Thema, also Altersvorsorgedepot, die Frühstartrente, die ja halt so wie es ausschaut, jetzt kommen wird. In anderen Ländern gibt es schon solche Modelle. Welche Rolle spielt das dann da nochmal? Wird es den Markt für regelmäßiges Investieren, also ob es jetzt ein klassischer ETF-Sparplan ist oder ob es in einem Altersvorsorgemodell ist, wird es das nochmal deutlich befeuern?
Also wir gehen davon aus, dass ein großes Potenzial besteht. Und ich glaube, das gibt auch die Zahlen der Studie her, natürlich die Erwartungshaltung und die Entwicklung nach vorne über die nächsten Jahre, dass genau diese Lösungen nochmal einen breiteren Zugang im Markt möglich machen. Und jetzt mal am deutschen Beispiel. Ich meine, wir haben ein riesengroßes Wachstum schon hinter uns, aber immer noch enorm viel Potenzial. Die Population in Deutschland ist viel größer wie die Investoren, die bisher in Wertpapiere anlegen. Und ich glaube, da liegt natürlich schon eine Chance für den gesamten Markt. Jetzt gucken wir mal über die Landesgrenze. In Frankreich gibt es einen Tax, sagen wir mal, ein Steuervorteilsangebot mit PEA, so nennt sich der Account. Da kann ich im Prinzip auch mit Steuervorteilen investieren. Es wird extrem angenommen von Privatanlegern und natürlich dann, also im Kontext mit ETFs, aber auch andere Produkte sind natürlich möglich. Aber gerade im Kontext mit ETFs sehen wir eine hohe Nachfrage. Und ich glaube, das könnte in Deutschland, aber auch in anderen Ländern deutlich mehr Potenzial bringen. Und ich finde es schön, dass halt gerade auch die ETFs, gerade bei dem deutschen Altersvorsorgedepot, die Möglichkeit haben, damit reinzukommen. Das war in der Vergangenheit bei Altersvorsorgelösungen jetzt nicht der Fall, aber gerade auch im Kontext mit, dass man aufzeigen kann, durch eine gemeinsame Arbeit wie mit dir und dieser Sparplanstudie, wie stark die Nachfrage eigentlich im Markt ist nach so einer Lösung, bringt uns einfach auf Potenzial, so ein attraktives Angebot in so eine Altersvorsorgelösung zu integrieren.
Ich finde das immer so spannend. Ich meine, wir haben extra ETF 2008 gegründet und angefangen, einen Newsletter zu schreiben. Und da war es wirklich so, da kannte eigentlich gar keiner ETFs. Und wenn man jetzt auf einer Veranstaltung ist, und letztens war ich auf einer Veranstaltung, da saß ein Politiker, und wenn dann so ein Politiker auch den Begriff ETF plötzlich im Mund nimmt, dann finde ich das irgendwie so witzig. Und ich glaube, es gab sogar mal ein Interview letztens, da hat der Friedrich Merz mit irgendeiner Person gesprochen, und da ging es auch, haben Sie schon ETF-Sparplan für Ihr Kind? Das fand ich auch so lustig, ne? Weil also das ist jetzt schon so im Sprachgebrauch angekommen in der breiten Masse. Und das finde ich wirklich, sehr spannend, diese Entwicklung zu sehen.
Ist ja auch der Belohnung deiner Arbeit. Ja,
extra Kompliments machen.
Aber ich glaube einfach, dass in den letzten Jahren viel mehr passiert ist im Markt, dass die Bekanntheit zu ETFs einfach unglaublich steigern konnte.
Ja.
Da gehört vieles dazu. Da gehören die Angebote dazu, die Produktanbieter dazu, aber vor allem auch, ich sag mal, das ganze Thema Medien, Aufmerksamkeit, Influencer natürlich, aber auch diese ganze Portalwelt, die über ETF Education auch berichtet hat.
Die gehen wir mal vielleicht noch kurz auf Produkte bzw. Indizes ein. Jetzt habt ihr ja auch guten Einblick in die ganzen Broker, ja, und wir haben natürlich in der Studie auch ein bisschen was analysiert, aber was würdest du denn sagen oder was nimmst du denn dann wahr? Was sind denn da so die Produkte, die Anleger am meisten favorisieren bei einem Sparplan?
Ja, also in der Studie haben wir es ja natürlich auch zusammen runtergebrochen auf der Basis, wie du auch die Flows analysieren konntest und die Daten, die du bekommen hast. Ich glaube, die großen bekannten Indizes, es ist jetzt hier MSCI World, es ist MSCI Acqui, es ist auch Emerging Markets IMI, das sind so die großen 3, 4, S&P 500 ist noch dabei. Die spielen im Sparplan schon den Großteil. Ist auch klar, weil ich glaube, die Leute, die in einen ETF-Sparplan investieren, wollen langfristig anlegen. Sie gehen eher auf eine höhere Aktienquote beim Investieren und natürlich wollen sich auch breit diversifiziert aufstellen. Deswegen gehen die dann mehr in einen globalen breiten Index und auch in einen bekannten namhaften Index. Das ist natürlich schon so der Kernbestandteil von den meisten ETF-Sparplänen, diese großen Indizes. Aber es ist trotzdem auch immer interessant zu sehen, welche anderen dann direkt danach noch kommen. Und ich fand es wirklich spannend, auch in der Auswertung von der Studie, dass wir jetzt beispielsweise AI als ein Thema jetzt sehen, das in den Top 10 ist, was aber vor 3 Jahren überhaupt kein Thema war. Also auch dieser aktuelle Trend spiegelt sich wieder in dem ETF-Sparplanverhalten. Natürlich dann, wir hatten jetzt Gold, glaube ich, als ETP natürlich sehr interessant, aber ist auch so ein bisschen geschuldet jetzt der Performance.
Ja.
Ich glaube, im Großen und Ganzen, die größten 4, 5 Produkte sind so sehr, sehr stark an den breiten globalen Indizes, Aktienindizes. Und danach kann man natürlich schon so Trendthemen auch erkennen, die viele Anleger beschäftigen. Aber wie du schon gesagt hast, der Großteil investiert in Aktien und ist natürlich da langfristig orientiert anzulegen.
Kein Sparplan. Das ist eigentlich ein bisschen schade, weil, also ich meine, man versteht es, weil es ja auch die, sagen wir die ganze Zeit, die Anlageklasse mit der höchsten Renditeerwartung ist. Und über Jahrzehnte macht das natürlich Sinn, dann da zu investieren. Aber hat auch in den letzten 10, 15 Jahren sehr gut funktioniert. Aber es kann ja sein, dass es auch mal ein bisschen wieder schwieriger wird. Und vielleicht macht es ja auch Sinn, ein bisschen mehr über den Portfolio-Kontext nochmal nachzudenken als Anleger. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, wir sollten vielleicht jetzt zum Schluss noch einmal die Prognose sozusagen mal kurz thematisieren, die wir aufgestellt haben, weil wenn man das nämlich alles zusammennimmt, also wir haben ein einfaches Produkt, was relativ leicht zu verstehen ist, was aus meiner Sicht irgendwie immer Erfolg vermittelt beim Anleger, weil selbst wenn die Märkte jetzt mal eine Zeit lang nicht so gut gehen, der zahlt ja regelmäßig was ein, das heißt, das Vermögen an sich wird immer mehr, also er schaut in sein Konto und sieht und immer wieder einen größeren Betrag, auch wenn vielleicht die Rendite nicht so passt, aber trotzdem er spart was an sozusagen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Marco, also ich glaube, das sieht man auch gerade bei dem Verhalten, auch in diesen volatilen Phasen, die wir jetzt über die letzten Jahre immer wieder hatten, die Sparplaninvestoren, die bleiben wirklich dem Sparplan treu und fühlen natürlich auch in dieser Situation mit, weil sie dann weiter investieren und auch in den Marktphasen, wo vielleicht die Kurse mal etwas niedriger sind, dann noch mehr für ihr Geld bekommen, ja, an Basis von Anteilen, während diese Einmalinvestments in diesen volatilen Marktphasen dann natürlich oftmals stagnieren oder weniger werden. Der Sparplan ist wirklich kontinuierlich, wie auch deine Zahlen es bestätigen, auch immer aktiv. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das auch zu erwähnen, dass wir da wirklich Privatanleger sehen, die wirklich auch diesen Vorteil dieses monatlichen Investieren, so mit dem Dollar-Cost-Average-Effekt, wie wir immer sagen, natürlich auch ausnutzen.
Dann haben wir im Endeffekt so einen Zinseszinseffekt. Ja, immer mehr Sparpläne, immer mehr wird investiert. Es gibt ja auch Anbieter, wo man die Inflation so ein bisschen einstellen kann, dass sich die Sparplanrate sogar noch erhöht. Und wenn man das alles zusammennimmt, kommt man auf, aus meiner Sicht, wirklich sehr beeindruckende Zahlen. Ich meine, wir sitzen an der Studie, dann nehmen wir die ganzen Parameter, die wir haben, überlegen, wie in der Vergangenheit, was für neue Player kommen könnten, Altersvorsorge, Depot, was das alles so rein, was alles reinfließt. Und ja, wir können dir mal zeigen, die Grafik, also die Zahl der Sparpläne, haben wir vorhin gesagt, bis jetzt auf 15,1 Millionen. Und wir erwarten, dass die auf 53,7 Millionen im Jahr 2030 ansteigt, also eine Verdreifachung. Wahnsinn. Und noch extremer eigentlich sind dann die Zahlen, die dann investiert werden über die Sparpläne, 72,9 Milliarden Euro von 22, also auch irre eigentlich. Und das führt dann am Ende fast zu einer, was ist denn das dann, 1.000 Milliarden ist eine Trillion, oder? Nee, eine Billion, 1.000 Milliarden ist eine Billion Euro an Vermögen, die in ETFs von Privatanlegern investiert sind.
Über digitale
Plattformen, genau. Der ETF-Markt ist ja schon größer, logischerweise. Wie siehst du das? Ist das realistisch aus deiner Sicht? Oder?
Das ist die Studie, die du natürlich jetzt mit dem...
Ja, ich kann es ja sagen, aber deine... Ja,
ich glaube, ganz wichtig ist, wir hatten ja einen Forecast schon für 2028 und jetzt sind nochmal um 2 Jahre erweitert. Aber das Interessante ist, du machst diese Ermittlung ja seit 2014, dieser Zahlen. Und wir hatten, ich glaube, die allererste gemeinsame Studie 2020 gemacht für den deutschen Markt und dann auch einen Forecast, der sich eigentlich immer wieder bestätigt hat mit jeder neuen Studie. Das heißt, am besten fühlt man sich immer, wenn man die ehemaligen Forecasts dann auch sozusagen übertrumpft hat oder auch die Zahlen natürlich das bestätigen, was man in der Erwartung hatte. Und ich glaube, gerade diese Möglichkeiten, die du angesprochen hattest, ja, kriegen neue Lösungen auf dem ganzen Thema private Altersvorsorge. Und Deutschland ist vielleicht der erste Markt. Wir reden ja jetzt hier von der Entwicklung und einem Forecast von 5 Jahren, dass noch viel, viel mehr nachkommt. Dann natürlich auch viel, viel mehr Möglichkeiten bei Kinderdepots, was wir jetzt im letzten Jahr gesehen haben, was erst der Anfang ist. Frühstartrente ist ja auch nochmal ein Teil dieses Altersvorsorgepakets, wo ich einfach nochmal mehr, eine neue Zielgruppe auch von ETF-Investoren erreichen kann. Und dann glaube ich, ist einfach, dass alles, was nicht in Deutschland stattfindet, noch ein unglaubliches Potenzialfeld, was unserer Meinung natürlich eine riesengroße Chance bietet. Und die bestätigen die Zahlen, die du ermittelt hast.
Ja. Ich sage immer, der ETF-Sparplan ist wie das Girokonto, wie die Kreditkarte, vielleicht noch das Tagesgeld. Und dann hat man den ETF-Sparplan. Das ist sozusagen die Standardprodukte, die jeder haben sollte. Und es schaut in der Tat so aus, dass wir da hinkommen. Und macht natürlich unheimlich Spaß für uns, das mit zu beobachten und auch zu begleiten. Und für euch natürlich als Anbieter. Ist eine super interessante Geschichte und natürlich am Ende auch eine lukrative Geschichte. Und dann ist es noch umso besser, wenn für den Privatanleger dann auch noch was dabei rauskommt. Also ist ja eigentlich für alle eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Ja, exakt. Danke für deine Ausführungen. Sehr spannend. Und dann werden wir demnächst mal ein Update wieder zur Studie machen. Aber jetzt verarbeiten wir erstmal diese Studie.
Vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung und natürlich auch, dass du für diese gemeinsame Studie immer zur Verfügung stehst. Freut uns sehr, dass wir das seit Jahren schon gemeinsam machen.
Ja.
Und das immer wieder kontinuierlich dann mit neuen Zahlen, neuen Themen und Inhalten immer updaten können. Danke auch an dich, Markus.
Genau, vielleicht also sehr gerne. Und die Studie kann natürlich auch runtergeladen werden bei uns auf der Webseite. Den Link packen wir in die Videobeschreibung. Da kann sich da jeder selber nochmal seine Meinung und seine Gedanken dazu machen. Danke, Christian, dass du da warst und gerne demnächst mal wieder hier im Studio bei mir.
Vielen Dank.
So, das war das Gespräch mit Christian Biemüller von BlackRock zu unserer kürzlich erschienenen Studie zum ETF-Sparplanmarkt in Europa. Ich habe es im Video angesprochen, du kannst in der Videobeschreibung einen Link finden. Dort kannst du dir die Studie herunterladen und dann auch nochmal selbst die ganzen Zahlen, Daten und Fakten, die wir herausgefunden haben, nachlesen. Ansonsten am besten schaust du in unseren ETF-Sparplan-Vergleich. Da findest du die besten Angebote zum Thema ETF-Sparpläne, falls du noch keinen hast. Und wenn du dich weiter über das Thema ETFs informieren möchtest, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst. Dann sehen wir uns bald wieder hier mit einem spannenden Video rund um das Thema ETFs. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.